Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir hören ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, die letzten vier Verse dort, wo dort beschrieben wird, was dort geschehen ist, damals 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, wie unser Herr und Heiland gen Himmel gefahren ist. Wir wollen hören Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Dort heißt es: Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allzeit im Tempel und priesen Gott. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, danke für diese Erzählung aus dem Schluss des Lukas-Evangeliums, in dem noch einmal uns vor Augen gestellt wird, wie das damals gewesen ist, als du gen Himmel gefahren bist und was mit den Jüngern passiert ist. Danke, dass du uns diese vier Verse schenkst, jetzt in unser Leben hinein, und dass wir jetzt die Predigt hören dürfen über diese Worte. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du diese Predigt zu deinem Wort werden lässt, dass wir deine Stimme hören können für unser Leben, für unseren Glauben in dieser Predigt. Das wird nur dann gelingen können, wenn du deinen Heiligen Geist jetzt ganz intensiv auf uns gibst, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon ein sehr seltsames Geschehen, was damals passiert ist, 40 Tage nach Ostern bei der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Jetzt sind die Jünger 3 Jahre lang mit Jesus gegangen. Die haben ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Der war ihr Anführer, ihr Meister, ihr Rabbi. Und jetzt ist er auf einmal weg. Sie haben Abschied genommen. Und das Normale ist, wenn man Abschied nimmt von jemandem, den man unglaublich mag, auf den man alle Hoffnungen gesetzt hat, dass normalerweise dann eine große Depression, eine große Trauer da ist. Das ist bei uns in dieser Welt so, wenn wir Abschied nehmen, dann sind wir traurig. Denken Sie nur dran an die lieben Menschen, von denen Sie Abschied genommen haben, da waren Sie traurig. Oder ganz profan, wenn übermorgen das Pokalfinale sein wird, dann wird eine der Mannschaften, da spielt ja Dortmund gegen Frankfurt, am Ende des Spiels Abschied nehmen müssen von dem Traum, dass sie Pokalsieger geworden sind. Und da werden die Pokalsieger jubeln, aber die, die verloren haben, die werden weinen. Da werden gestandene Sportler sehen, das kann ich Ihnen garantieren, da wird der ein oder andere Tränen vergießen. Wenn man von etwas Abschied nimmt, ist man normalerweise traurig. Aber hier ist es ganz anders. Die Jünger nehmen Abschied von Jesus und dann heißt es, sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Keinerlei Rede von Schmerz, von Trauer, von Weinen, große freie Freude. Und sie sind immer im Tempel und preisen Gott. Die sind ganz erfüllt. Und jetzt ist es leider so, dass Lukas hier aufhört mit dem Evangelium und uns nicht mehr sagt, warum sind die denn so glücklich gewesen? Die Jugendlichen würden heute sagen, was hat die denn so geflasht? Was hat die denn einfach so in Begeisterung versetzt? Und das hat mich so ein Stück weit bewegt. Darüber habe ich angefangen zu spekulieren. Spekulieren, Spekulation, das ist ein Fremdwort, das kommt aus dem Lateinischen, von specularis, beobachten, von einem erhöhten Standpunkt etwas betrachten und dann Mutmaßungen anstellen. Und das möchte ich jetzt tun in dieser Predigt. Ich möchte Spekulation anstellen, warum die so glücklich waren. Warum die sich gefreut haben, obwohl die doch Abschied genommen haben. Stellen Sie sich mal vor, am Samstag bei diesem Pokalfinale, da verliert eine der Mannschaften, sagen wir mal Dortmund, und die Dortmunder Spieler sind dann nicht traurig, sondern die würden auf einmal jubeln, noch mehr als die Frankfurter. Da wird man auch sagen, was ist mit denen los? Was ist denn da der Grund? Und dem wollen wir jetzt einfach nachgehen, warum eben die Jünger hier trotz des Abschiedes von Jesus fröhlich sind, warum die so eine große Freude haben. Und so habe ich die Predigt überschrieben, Spekulation über die große Freude. Eine Spekulation. Und ich bin auf drei Ideen gekommen, warum die so glücklich sind, warum die so fröhlich sind. Erstens, sie haben verstanden, sie sind bei Gott wertvoll und wichtig. Zweitens, sie können beim Herrn neu anfangen. Und drittens, sie haben bei Gott eine Zukunft. Und das möchte ich Ihnen erklären. Erstens, sie sind bei Gott wertvoll und wichtig. Sie sind 3 Jahre mit dem lebendigen Gott gegangen in Jesus Christus. Sie haben mit ihm gelebt. Sie haben erlebt und erfahren, wie er sie ernst genommen hat. Wie er sie geachtet hat. Wie er sich ihrer Probleme angenommen hat. Wie er ihnen geholfen hat. Denken wir nur an den Petrus, was er dem geholfen hat, schon als seine Schwiegermutter krank ist oder wie er am See untergeht. Sie haben immer wieder gesehen, wie er für sie da war. Ja, wie er sogar hingegangen ist, das muss man sich mal vorstellen. Der hat ihnen die Füße gewaschen. Und da sagen sie schon, Rabbi, das kann doch nicht sein, du bist der Rabbi. Aber jetzt dürfen sie erleben, das ist nicht nur der Rabbi gewesen, der hier auf Erden war. Das war der lebendige Gott, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Der Herr Jesus Christus, der hat ihnen kleinen Lichtern die Füße gewaschen. Der hat mit ihnen Mahlgemeinschaft gehalten. Der hat ihnen all den Dreck, den die gemacht haben, verziehen. Die haben ja so vieles falsch gemacht. Sie sind immer wieder weitergegangen. Und er hat sie als Freunde bezeichnet. Im Johannesevangelium lesen wir, dass sie seine Freunde sind. Und jetzt nehmen Sie Abschied und sehen, was hier passiert, wer dieser Jesus wirklich ist, und reflektieren, dieser lebendige Gott, wie ist denn der mit uns umgegangen? Wir sind für ihn wertvoll und wichtig und sogar noch weiter, nicht nur wertvoll und wichtig, der liebt uns sogar. Johannes reflektiert das in einem der Briefe, die er geschrieben hat, nicht darin, es erschien die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, so hat uns Gott geliebt, so schreibt im 1. Johannesbrief. Das haben sie, denke ich, in diesem Moment verstanden. Jetzt vollends. Jesus hat vorher schon viel darüber geredet, aber während der Zeit, wo er mit ihnen gesprochen hat, da war ja vieles ihnen noch verwehrt, haben sie die Augen zum Teil noch geschlossen. Aber sie verstehen jetzt, wie wertvoll und wichtig sie in den Augen des lebendigen Gottes sind. So wertvoll und wichtig, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und das ist nicht nur irgendein Mensch, nein, es ist der erhöhte König. Das erleben sie jetzt bei der Himmelfahrt. Sie erfahren, wir sind bei Gott wertvoll und wichtig. Der liebt uns, der lebendige Gott. Und das führt in eine absolute Freude. Und das ist ja rein irdisch auch so, wenn wir so etwas erfahren. Wenn wir erleben, dass wir bei Menschen, ich rede jetzt nur von Menschen, wertvoll und wichtig sind, dass wir geliebt und angenommen, wertgeschätzt sind, dann freuen wir uns. Dann freuen wir uns und sind glücklich. Aber das, was wir in der Beziehung zu Menschen erleben dürfen, ist nichts gegen das, was wir erleben können und erleben dürfen, wenn wir das vom lebendigen Gott durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Wenn wir das verstehen, ich bin wertvoll und wichtig. Viele Menschen haben ein Problem mit ihrer Selbstannahme. Die haben ein Problem damit, dass sie sich nicht für wertvoll und wichtig halten. Übrigens gerade und besonders die, die häufig ganz laut tönen, wie wertvoll und wichtig sie seien, wie stark und wie super. Das sind häufig diejenigen, die die größten Minderwertigkeitskomplexe haben und versuchen, sie zu überspielen. Aber viele Menschen haben Probleme mit ihrer Selbstannahme, haben ein Problem damit, wie sie sind und halten sich selber nicht für wertvoll und wichtig. Die Bibel erzählt einmal eine ganz wunderbare Geschichte, wie ein Mensch zu dieser Erkenntnis kommt. Die Geschichte in Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Der erst groß loszieht, nicht mit all der Kohle, die er seinem Vater abgeknöpft hat und dann alles durchbringt und lässt richtig die Poppen tanzen, aber dann irgendwo auf dem Boden der Realität landet und feststellt, ich bin jetzt hier bei den Schweinen, ich liege hier im Dreck, ich bin gar nichts. Und dann kehrt dieser verlorene Sohn zurück zu seinem Vater und er will da gar nichts fordern. Der ist jetzt wirklich da angekommen, wo er ist und er will nur sagen, ich will als Tagelöhner bei dir arbeiten. Und das sagt er dann auch, als er zum Vater kommt, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Das ist so die Kernaussage, die er dann in der Buße vor dem Vater tut. Ich bin es nicht wert, dein Vater zu sein. Und dann darf dieser verlorene Sohn erleben, wie der Vater diesen dreckigen, nach Schweinekot stinkenden Sohn in die Arme nimmt und ihm alle Zeichen der Wertschätzung gibt. Wie ihm ein festliches Gewand anlegt, wie er wieder den Ring bekommt, wie er Schuhe bekommt, aber vor allen Dingen, wie er ihn in die Arme nimmt. Und Vielleicht haben die Jünger in diesem Moment, wie gesagt, ich spekuliere jetzt, Lukas erzählt das nicht, warum die Freude haben, vielleicht auch ein Stück weit an diese Geschichte gedacht. So sind ja auch wir. Wir sind ja wieder verlorene Sohn. Was haben wir alles falsch gemacht? Aber Gott ist in Jesus Christus da und er nimmt uns, die wir es eigentlich nicht wert sind, in die Arme und gibt uns dadurch wieder einen Wert. Das ist was ganz Wunderbares. Der große Maler Rembrandt hat dieses Geschehen in Lukas 15 einmal gemalt, mit einer wunderbaren Szene, wo dann der Sohn kniet vor dem Vater und dann sieht man im Bild, das ist ja dunkel gemalt, die riesigen Hände, die sind fast übergroß, die er auf den Sohn legt. Und das Interessante ist, wenn man die Hände näher betrachtet, die eine Hand sieht aus wie die Hand eines Mannes und die andere Hand sieht aus wie die Hand einer Mutter. Und das ist das Tolle, einfach zu sehen, so ist Gott. Gott ist so, wie man sich die besten Eltern nur vorstellen kann als Kind. Dass da echt eine Geborgenheit, ein Zuhause ist, dass wir hier Wertschätzung und Wichtigkeit bekommen. Und ich hoffe, ihr hattet das und sie haben das alle von ihren Eltern, ihren leiblichen Eltern bekommen, das ist sehr wichtig. Aber wenn sie es nicht bekommen haben, dann darf ich ihnen die frohe Botschaft verkündigen. Wenn sie an Jesus Christus glauben, dann dürfen sie wissen, da ist der lebendige Gott, der nimmt sie an wie eine liebende Mutter, wie ein liebender Vater. Bei dem sind sie wertvoll, bei dem sind sie wichtig, ganz gleich, was sie können, wie viel sie verdienen, wie schnell sie 100 Meter laufen können, halt, was ihnen alles geglückt oder misslungen ist in dieser Welt. Bei Gott bist du wichtig. Das haben die Jünger verstanden und das ist etwas ganz Wunderbares. Und das möchte ich dir auch sagen, denn diese große Freude ist nicht nur beschränkt auf das, was damals in Jerusalem passiert ist. Die große Freude dürfen wir an diesem Himmelfahrtstag 2017 auch haben. Und zwar darüber, dass wir bei Gott wertvoll und wichtig sind. Und wisst ihr, Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll und wichtig sind, sondern wir erkennen uns als wertvoll und wichtig, weil Gott uns liebt. Das ist Evangelium. Das ist verstanden haben, was Jesus Christus sagt. Wir sind tatsächlich, wie der verlorene Sohn, nichts wert. Wir sind nur aus Erde und wir bleiben und sind nur Sünder. Aber dieser Gott liebt uns. Und das macht uns wertvoll und wichtig. Er liebt uns nicht um unseres Wertes willen, so wie wir ein tolles Auto oder einen Diamantring lieben, der einen Wert darstellt, sondern er liebt uns um unserer selbst willen. Und das gibt uns Wert und Wichtigkeit. Und das ist was ganz Tolles. Und da darf man sich morgens vor den Spiegel stellen und darf sagen, Mann, was bin ich für ein wertvoller Mensch. Auch wenn ich so einen dicken Bauch habe oder wenn, was weiß ich, das Gesicht in Falten liegt. Ich bin wertvoll und wichtig, weil der lebendige Gott mich liebt. Und das gibt einen Kraft. Das führt nicht zu so einer falschen Selbstüberschätzung, sondern einfach zu einem ganz gesunden Selbstbewusstsein. Und das dürfen nicht nur die Jünger haben, die dann mit großer Freude weiterhin und fort in durchs Leben gehen, auch durch alle Probleme, die da kommen, sondern das darfst du auch haben. Ich möchte es dir noch einmal zusprechen. Wir haben vor einigen Jahren ja hier eine Evangelisation mit Pazzani gehabt. Und Pazzani, der so viele tausende Evangelisationen gemacht hat und alles, ein Wahnsinnstyp halt nicht, der hat eine Sache, die er standardisiert immer macht. Wenn dann am Ende so eines Abends, wenn er Leute und das Kreuz ruft, die kommen, da sagt er ihnen immer wieder ein Wort zu. Also Menschen, die dann gerade ihren Anfang mit Jesus gemacht haben, da sagt er immer wieder dieses Wort aus Jesaja 43 zu. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und als ich ihn gefragt habe, du Ulrich, warum nimmst du denn immer dieses Wort? Da hat er mir das erklärt, er gesagt, weil ich darin den Menschen direkt zu Beginn ihres Glaubenslebens das im Namen Gottes zusagen möchte, dass sie nun wertvoll und wichtig sind, weil sie bei Gott in seinen geliebten Armen sind. Und da kann ich nur ein Amen zu sagen. Das kann man gar nicht oft genug hören im Glauben. Und deshalb darf ich es euch nochmal sagen. Ich möchte es dir noch einmal auf den Kopf zu sagen. Nicht nur für die Jünger galt das. Nicht nur die haben das verstanden. Sondern auch du bist wertvoll und wichtig in den Augen des lebendigen Gottes. Nicht für das, sondern um das willen, was du tust. Sondern einfach um deines Selbst willen. Weil der lebendige Gott dich liebt. Und darüber darfst du dich freuen. Das ist der erste Punkt, warum ich denke, dass die sich gefreut haben. Das haben die so rückblickend verstanden. Wir sind beim lebendigen Gott wertvoll und wichtig. Ein zweites haben die, denke ich, verstanden. So habe ich mir das überlegt, so habe ich spekuliert. Sie haben verstanden, wir können beim Herrn neu anfangen. Wir können beim Herrn neu anfangen. So einem Anfang liegt ja immer so ein Zauber und so eine Freudigkeit an. Das ist ja so, wenn man irgendwas Neues beginnt, ein Projekt oder eine Beziehung halt nicht. Das ist ja häufig mit ganz viel Freude verbunden. Und das ist bei unserem Herrn und Heiland immer wieder möglich. Und das haben die verstanden. Das ist ja, schön sind wir dieses Wort, so sagten wir bei uns im Siegerland immer, wenn da irgendwie beim Fußballspielen da nicht so die allerstärkste Truppe kam, da haben wir immer gesagt, das ist eine ganz schöne Gurkentruppe. Und übertragen aufs Geistliche sind hier die 11 Leute, mit denen Jesus da zusammen, auch eine Gurkentruppe. Also das sind ja Versager, das erzählt die Bibel ja ganz offen. Also denken wir nur an den Petrus beim Seewandel, da geht er unter, bleibt nicht im Blick auf Jesus ausgerichtet. Als er im Garten Gethsemane, nicht, der Malchus kommt, die Knechte, da zieht das Schwert, da haut er erstmal richtig drauf, haut ihm das Ohr ab, da muss Jesus hingehen, muss den Knecht wieder gesund machen, den Schaden begleichen, den dieser Petrus gemacht hat. Und viel schlimmer, ein paar Stunden später, da verleugnet er Jesus bis aufs Bitterste halt, nicht? Da sagt er, ich will verflucht und getrennt sein, halt, wenn ich den auch nur kenne. Also Katastrophe. Und was macht Jesus? Der schenkt ihm immer wieder einen Neuanfang. Ostermontag geht er dann hin halt, nicht? Und dann sagt er ihm dreimal, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer. Fragt immer nur, hast du mich lieb? Der fragt nicht, was hast du denn drauf, was kannst du denn? Der sagt nur, hast du mich lieb? Immer wieder einen Neuanfang. Oder denkt man an Thomas, das ist auch so ein Typ. Ja, als dann die Botschaft, die Jesus immer wieder schon angekündigt hat, von den anderen verkündigt wird, sagt er, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Der ist ungläubig, das hat ja auch seinen Namen dann, der ungläubige Thomas. Und was macht Jesus? Geht ihm nochmal nach, lässt die Finger in die Wunden legen und dann, er schenkt ihm einen Neuanfang. Oder denken wir an die gesamte Truppe, wie sie da versammelt waren in Gethsemane, wo Jesus immer wieder sagt, nun wachet und betet. Was machen die? Die pennen ein. Dann sagt Jesus wieder, nur wachet und betet, pennen sie wieder ein. Also wirklich, also Gurkentruppe, ich könnte das weitererzählen, Sie kennen die Evangelien und ihr kennt sie selber halt nicht. Eine Gurkentruppe. Und was macht Gott mit dieser Gurkentruppe? Schenkt ihnen immer wieder Neuanfang. Wir haben einen Gott, der Neuanfänge schenkt. Also wenn man die Evangelien kennt, denken wir an den Bartimäus, der war blind, da begegnet er Jesus, da wird er sehen, ein Neuanfang. Denken wir an Zachäus, der hat zwar kein körperliches Gebrechen, außer dass er ein bisschen klein war, aber der hat ein Problem mit Geld. Der begegnet Jesus und dann setzt Jesus alles wieder in Gang und da gibt es einen Neuanfang in Jericho. Da gibt es sein Geld auf einmal den Armen, Neuanfang. Oder denken wir, es war ein finalen Neuanfang, den die Jünger miterleben durften. Da liegt Lazarus schon 4 Tage im Grab, der stinkt vor sich hin, alles aus. Aber nicht bei Jesus, das ist der Gott des Neuanfangs. Der kommt und ruft den Lazarus ins Leben zurück. Neuanfang. Wir haben einen Gott des Neuanfangs. Auch als er tot ist, ist nicht alles zu Ende, da ist die Auferstehung, das ist der Kern unseres Glaubens. Ein Neuanfang. Es gibt kein Aus für immer bei diesem Jesus Christus. Immer wieder und nicht nur bei Jesus, sondern der ist ja wahrer Gott, wenn wir im Alten Testament das auch schon sehen. Immer wieder die Neuanfänge mit dem Volk Israel. Was ist das auch so eine, entschuldigen Sie, wenn ich dieses Wort nochmal sage, auch so eine Gurkentruppe. Die haben den lebendigen Gott erlebt, der hat sie erwählt. Und was machen die? Die fallen immer wieder ab und er vergibt ihnen immer wieder und immer wieder gibt er ihnen Chancen. Und selbst als er sie ins Exil führt, nach 40 Jahren führt er sie wieder zurück ins gelobte Land. Immer wieder Neuanfänge, immer wieder. Wir haben einen Gott, der Neuanfänge schafft. Sie können bei Gott neu anfangen. Das haben die Jünger verstanden. Und das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Zu wissen, hier ist es nicht endgültig aus, wir sind ja in einer Abschiedssituation, sondern mit diesem Jesus. Und er hatte sie ja schon angehaucht gehabt, sie hatten den Geist ja schon. Da haben wir wieder einen Neuanfang möglich. Und das haben die auch umgesetzt. Die kehren nach Jerusalem zurück und da sitzen sie jetzt nicht wie nach der Auferstehung zusammen, sind am Heulen und haben Schiss, sondern da legen die richtig los. Was ist aus dieser Gurkentruppe geworden? Die haben verstanden, was Jesus für sie getan hat. Und dann werden die zu den ersten Zeugen. Und Tausende kommen zum Glauben in Jerusalem. Das ist wunderbar, wenn man dann die Apostelgeschichte liest. Und als dann die leitenden Leute damals kommen vom Hohen Rat und sie bedrohen und sagen, wir werden euch umbringen, wir werden euch in die Gefängnisse schmeißen, die foltern sie ja auch nicht, ihr müsst aufhören zu verkündigen, dann machen die immer weiter. Und die sind richtig begeistert von dem Neuanfang. Nicht, dass dann alles einfach ist. Von den 11, die da dabei sind, haben 10 das Martyrium erlebt. Nur von Johannes wissen wir nicht, was aus ihm geworden ist. Alle anderen sind um des Glaubens willen gestorben halt. Aber sie wissen, bei Jesus gibt es immer wieder einen Neuanfang. Und das ist etwas, was wir auch wissen dürfen und wissen sollen. Und das kann nur begeistern. Bei Jesus gibt es immer wieder einen Neuanfang. Da dürfen wir immer wieder neu anfangen. Ob unsere zerbrochenen Beziehungen, ob unsere gesundheitlichen Rückschläge, ob unserer finanziellen Katastrophen, ob unseres persönlichen Versagens, ob unserer bitteren Niederlagen. Wir dürfen immer wieder neu anfangen in dieser Welt. Ganz gleich, was passiert. Ich habe am Sonntag gesprochen über Zitate von Luther, die nicht belegt sind, wo Luther dann sagt halt, wenn auch morgen, vermeintlich gesagt hat, wenn auch morgen die Welt unterginge, pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen, mache ich heute nochmal einen Neuanfang. Das ist wirklicher Christenglaube, ob er es nun tatsächlich gesagt hat oder nicht. Egal wie düster die Zukunft ist, ich kann und darf mit Jesus Christus neu anfangen in dieser Welt. Und das Wunderbarste ist, Wenn es dann mal wirklich irgendwann so weit kommt und wirklich endgültig die Lichter ausgehen in dieser Welt, wenn sich meine Augen schließen, das Herz aufhört zu schlagen, dann geht ja der finale Neubeginn los bei Jesus Christus. Und das haben sie auch verstanden. Dieser Jesus Christus, der fährt gen Himmel und da werden wir auch eines Tages hinfahren. Halleluja, das ist mal ein Neuanfang, den wir da geschenkt bekommen. Und wenn man das weiß, da kann man auch alle Schicksalsschläge, alle Nöte dieser Welt, die kommen, hier tragen. Einer, der das erlebt hat, war Rembrandt. Ich habe das eben schon beim ersten Punkt erzählt, von diesem Bild, was er gemalt hat, eben von dem verlorenen Sohn. Der Rembrandt war ein gläubiger Christ und hat zeitweise ein ganz tolles Leben geführt. War sehr vermögend, hatte eine reiche Frau geheiratet, hatte großes Ansehen, große Wertschätzung. Aber dann kam so ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Dann starb erst seine erste Frau, dann starb seine zweite Frau, sein einziger Sohn starb vor ihm. Er kriegte nicht mehr die Wertschätzung, die da war, kam in große finanzielle Nöte halt, nicht wahr, vollkommen am Ende. Und am Ende seines Lebens, 1668 etwa, da malt er dieses Bild vom verlorenen Sohn. Ein Jahr später ist er gestorben. Als er wirklich am Ende ist, da war irdisch nichts mehr möglich, da war nichts mehr, war ein alter, gebrochener, kranker Mann, der von so vielen Menschen hat Abschied nehmen müssen, finanziell ruiniert, da malt er dieses wunderbare Bild vom verlorenen Sohn. Und ich denke, auch das ist wieder eine Spekulation, dass Rembrandt deshalb diese Geschichte so wunderbar umgesetzt hat, weil ihm selber so viel bedeutet hat. Weil er selber erkannt hat, ich bin genauso am Ende, wie eben dieser verlorene Sohn in Lukas 15. Aber bei Gott ist ein Neuanfang möglich. Der nimmt mich wieder neu in die Arme. Und diese Erfahrung, die die Bibel tatsächlich sagt, die darfst du auch machen. Für deine Niederlagen, für deine Schwierigkeiten, in denen du jetzt drin steckst, oder die vielleicht noch kommen werden. Du darfst neu anfangen. So wie die Jünger neu angefangen haben, dann in Jerusalem. Du darfst neu anfangen. Und ich möchte dir, wenn du in diesen Situationen gerade drin steckst, wo du Niederlagen erlitten hast und du nicht weißt, wie es weitergeht, ein Wort zu rufen aus Jesaja 43. Da heißt es denn, siehe, ich will ein Neues schaffen, spricht der Herr, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. So ist unser Gott. Wo wir nur Wüste sehen, da macht er neue Wege. Das Einzige, was wir machen müssen, ist darauf vertrauen und einfach dann mit Jesus einen Neuanfang machen. Und dann geht man wieder fröhlich und Zuversicht in die Zukunft. So wie das die Jünger hier auch angesichts des Abschiedes getan haben. Die haben verstanden, sie können bei Jesus, beim Herrn, neu anfangen. Und ein drittes und letztes, was sie, so denke ich, verstanden haben, worüber ich spekuliere. Sie haben verstanden, sie haben bei Gott eine Zukunft. Diese Truppe hatte alles verlassen. Die haben ihre Arbeitsstellungen verlassen. Der eine war ja Zolleinnehmer gewesen, der andere hat ein kleines Unternehmen gehabt als Fischer halt. Das haben die alles aufgegeben. Die haben ihre Familien zurückgelassen, waren jetzt über 3 Jahre unterwegs. Die Verbindungen zurück, ein Stück weit abgebrochen. Und die Frage ist, wie wird es denn weitergehen? Die haben in der Zeit mit Jesus auch keine Reichtümer angehäuft, jetzt stehen die da. Und eigentlich hätten die allen Grund, ein Stück weit pessimistisch nach vorne zu gucken. Zumal eben auch die Identifikationsfigur Jesus, ihre Mitte, nicht mehr da war. Aber nur hier auf Erden, im Geist war er noch bei ihnen, das haben sie verstanden. Vor allen Dingen wissen sie auch, dass Jesus beim Thron, beim Vater sitzt und mit ihnen Kommunikation, mit ihnen Verbindung hält. Und da waren sie froh geruht. Und da sind sie fröhlich in die Zukunft gegangen. Die sind nach Jerusalem zurückgekehrt und so sagt die Geschichte, die waren fröhlich. Wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Perspektive. Wir sind nicht hoffnungslos, sondern wir gucken fröhlich nach vorne, weil wir eine Zukunft haben. Eine Zukunft, die darin mündet, das hatte Jesus ihnen ja gesagt, dass er vor ihnen vorangeht und dass er ihnen Wohnstätte bereitet. Meine Frau, die fährt gerne in Urlaub. Und wenn ich meiner Frau sagen würde, du Schatz, wir fahren jetzt in 4 Wochen, für 4 Wochen, irgendwo nach Amerika, in so ein super Hotel, 5 Sterne. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Ich fahre schon mal voraus, ich habe die Koffer gepackt, ich packe schon alles hin. Und wenn du ankommst, dann musst du dich nur noch ins Bett oder in den Whirlpool schmeißen. Und da kannst du alles nur noch genießen. Wissen Sie, was bei meiner Frau wäre? Die wäre total glücklich. Die war fröhlich, wenn ich das für sie vorbereitet hätte, auf das, was sie sich freuen kann. So ein Urlaub in Amerika in so einem super Luxushotel. Jesus hatte den Jüngern gesagt, ich gehe voran und ich werde für euch Wohnstätte bereiten. Und ich denke, dass in dem Moment, wo Jesus tatsächlich gen Himmel gefahren ist, dieses Wort, was Jesus zu ihm gesagt hatte, sich richtig gesetzt hat. Da hat es Klick gemacht. Halleluja. Er geht voran zum Vater ins himmlische Jerusalem. Und da wird er nicht nur sein und auf dem Thron sitzen und regieren, sondern da kümmert er sich auch darum, dass wir unsere Wohnstätte haben. Und wenn du das auch nur im Ansatz durch den Heiligen Geist verstehst, so wie die Jünger das hier getan haben, so denke ich, da kannst du dich nur freuen. Das ist was Wunderbares. Liebe Brüder und Schwestern, im Hebräerbrief heißt es einmal, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Alles Irdische ist vergänglich. Unsere Gärten, unsere Häuser, unsere Wohnungen, alles, was hier uns Sicherheit und Beheimatung gibt, das ist nur für Zeit und Stunde. Das geht ganz schnell vorbei. Aber der Weltmensch, der das auch erlebt wie wir, der hat keine Perspektive. Für den gibt es nur hier die paar Steine, die er aufeinander geschafft hat, nicht nur das Geld, was er auf das Konto gebracht hat. Wir aber, wir haben etwas, was größer ist. Wir haben eine Zukunft, die über das Irdische hinausgeht. Das himmlische Jerusalem. Da ist vor einiger Zeit eine Frau zu mir gekommen, am Gottesdienst sagt, ja, Latze, das sind ganz tolle Predigen, aber Sie sprechen so häufig über die Ewigkeit und über das himmlische Jerusalem. Haben Sie da eigentlich keine andere Platte? So hat sie es nicht gesagt, aber das war so unterschwellig nicht. Gibt es da nichts anderes für Sie? Und dann erklärt, wissen Sie, ich habe tatsächlich nichts anderes. Aber das ist auch das, was mir gegeben ist. Das ist das Allergrößte. Wissen Sie, wenn man bei Porsche arbeitet und verkauft diese Autos, unstrittig die besten Autos der Welt, da wird man auch nicht erzählen, wenn man da so im Porsche-Verkaufsladen steht, sagt hier, und wir haben auch eine ganz tolle Toilette hier bei uns im Verkaufsladen halt, nicht? Und da hat hier diesen Spülstein, der ist von dem und dem Designer. Oder wird sagen, gucken Sie bei uns bei der Kaffeemaschine halt, nicht? Das ist jetzt sonst was für ein Gerät. Das ist alles nur Beiwerk. Wenn man Porsche-Verkäufer ist und sagt, dann gucken Sie sich mal das Gefährt an. Besser geht's nicht. Mit dem Motor, das ist ein Auto halt, nicht? Ein Autoverkäufer bei Porsche, der wird über Autos reden. Alles andere ist nur Beiwerk. Und ein gläubiger Pastor, der wird immer wieder von der Ewigkeit sprechen. Immer wieder von dem, was uns der Heiland geschaffen hat. Dass er vorangegangen ist und uns Wohnstätte bereitet. Und wenn Sie es jetzt hier noch nicht verstehen, glauben Sie bitte eins. Wenn Sie da eins Einzug nehmen werden ins himmlische Jerusalem, dann wissen Sie, warum Pastor Latzel so viel über die Ewigkeit gesprochen hat und warum er es immer wieder thematisiert hat. Dann werden Sie garantiert sagen, der hätte eigentlich viel mehr von reden sollen. All der andere Krempel, den hätte er sich sparen können. Aber das hätte uns mal richtig vor Augen stellen müssen. Nicht? Weil wenn wir das gewusst hätten, was auf uns wartet, und das uns vor Augen, wie herrlich das hier ist, dass wir eine Zukunft haben, das ist ja was ganz Wunderbares halt. Und das ist etwas, wenn man das hat, da kann man ganz getrost leben. Wenn man um diese Zukunft weiß, nicht irgendwie spekuliert, also jetzt bin ich weg von den Spekulationen, jetzt bin ich bei Gewissheit. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, der Heiland ist vorangegangen und er hat für dich Wohnstätte bereitet. Und da wirst du sein mit ihm für alle Ewigkeit in aller Herrlichkeit. Da ist es so schön, so sagt es die Bibel, da werden wir nur noch permanent Loblieder singen. So wie wenn, entschuldigen Sie diesen kruden Vergleich, übermorgen bei einem Pokalfinale die Dortmunder gewonnen haben sollten, da werden sie sehen und nachher, dann singen diese Dortmunder Fans. Aber spätestens am Montag, wenn sie auf der Arbeit sind, sind die Gesänge wieder erloschen. Aber wir werden in der Ewigkeit singen ohne Ende, weil wir nur begeistert sind, nur fröhlich sind in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Kein Leid, kein Geschrei mehr, nichts mehr sein wird. Da ist nur noch die große Freude. Und diese große Freude, die kommt so ein bisschen vom Himmel in diese Erde hinab, wenn der Heilige Geist uns das offenbart. Und uns klar macht, hey, das ist unsere Zukunft. Zusammen sein mit dem lebendigen Gott. Und genau das denke ich, das haben die Jünger in diesem Moment verstanden. Jetzt fährt er tatsächlich gen Himmel. Ach du liebe Zeit. Der lebendige Gott ist aufgefahren gen Himmel. Und dann stimmt das ja auch, dass er uns Wohnstätte bereitet. Ja, dann bist du nicht mehr traurig über den Abschied. Dann freust du dich nur noch über das Wiedersehen eines Tages im himmlischen Jerusalem mit diesem Jesus Christus. Und ich möchte dir das auch noch einmal zusagen. Auch nochmal. Ich habe versucht, über die Jünger zu spekulieren, aber eben auch es dir und euch auch zuzusagen. Einfach nochmal, dass alle drei Punkte euch auch gelten. So wie die Jünger fröhlich darüber gewesen sind, dass sie eine Zukunft haben, so darfst du auch fröhlich darüber sein, dass du eine Zukunft hast. Und ich möchte es dir mit einem besonderen Wort zusprechen für dein Leben. Psalm 23, da heißt es, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ein Bild für das, was kommen wird, halt. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann kommt es. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da. Das ist deine Zukunft, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und da darfst du dich freuen. Das möchte ich dir zusprechen. Der Herr ist gen Himmel gefahren, darüber denken wir heute nach. Und da darfst du dich freuen, der ist auch für dich gen Himmel gefahren, um für dich Wohnstätte zu bereiten im himmlischen Jerusalem. Ich habe diese Predigt begonnen und habe so ein bisschen altklug, so sind ja die Pfarrer manchmal, ihnen versucht zu erklären, was das Wort Spekulation bedeutet, nicht, dass es vom lateinischen Speculari kommt, nicht, und so etwas betrachten. Allerdings kann man das Wort Spekulation auch anders verstehen. Nicht nur das Betrachten und Überlegen, sondern Spekulation wird auch im betriebswirtschaftlichen Bereich gebraucht. Wissen Sie, dann heißt es so, da ist jemand mit Spekulationen reich geworden. Dass man wettet auf die Entwicklung einer Sache und hofft, wenn man da irgendwie Geld investiert, dass man eben große Reichtümer anhäuft. Das kann gelingen, aber das kann auch schiefgehen, deshalb heißt das auch Spekulation. Und so möchte ich die Predigt schließen. Wenn ihr in Jesus spekuliert, also wenn ihr da was anlegt, wenn ihr euch da rein investiert, mit eurem Glauben, mit eurem Lieben, mit eurer Liebe, mit eurem Vertrauen, dann dürft ihr wissen, dass ihr große Gewinne einfahrt. Und ich hatte die Predigt begonnen, dass ich gesagt habe, Spekulation über die große Freude, warum die Jünger eben diese große Freude haben. Ich möchte sie schließen als Epilog, als Nachwort mit so einer Unterschrift, Spekulation in die große Freude. Also wenn ihr das verstanden habt und da mitgehen könnt, was ich euch gerade versucht habe zu erklären, warum die Jünger diese große Freude haben, wenn das Klick bei euch gemacht habt und ihr das auch auf euer Leben beziehen könnt, und das dürft ihr und sollt ihr, dann gibt es für euch nur noch eins, nicht mehr spekulieren über die große Freude, sondern spekulieren in die große Freude. Und diese große Freude ist unser Herr Jesus Christus, der aufgefahren ist zum Vater. Halleluja. Noch einmal drei Punkte aus dieser Predigt. Jünger verstehen, sie sind bei Gott wertvoll und wichtig. Zweitens, sie können beim Herrn neu anfangen. Und drittens, sie haben bei Gott eine Zukunft. Und das möchte ich dir noch einmal im Auftrag des lebendigen Gottes zusprechen. Du bist beim lebendigen Gott wertvoll und wichtig. Du kannst bei Jesus Christus immer neu anfangen. Und du hast bei Jesus Christus eine Zukunft, unserem Herrn und Heiland. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.